Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Kleiss. Komm, wir ballern es gleich am Anfang dieser Folge raus. Wir hatten eigentlich das Thema vor, wie ehrlich sind wir denn eigentlich mit uns und unseren Hunden? Und was erzählen wir denn eigentlich so den Mitmenschen? Und was können wir uns eingestehen? Wir haben es auf nächste Woche verschoben, weil uns nämlich ein Thema dazwischen gekommen ist. Ihr habt uns geschrieben, oder beziehungsweise ein Hörer hat uns geschrieben. Guten Morgen, liebe Sarah. Hol uns doch mal rein in die Materie.
Guten Morgen, lieber Mike. Ja, das ist eine Nachricht, die mich persönlich halt irgendwie auch echt berührt hat, weil das tut mir total leid. Das klingt irgendwie einfach alles so super anstrengend. Und ich dachte mir, das müssen wir vorziehen. Mhm. genau, da geht's einfach. Ich werde es aber gleich nochmal vorlesen. Es geht einfach um eine völlig verängstigte Hündin aus Rumänien, die Startschwierigkeiten hier hat. Und ja, genau.
Dann kümmern wir uns nochmal um die Angst.
Ja.
Ja. Ja. Verstehe ich. Wie war denn dein Hund im Moment der Woche? War der ängstlich?
Nee. Ich bleib beim Thema Rollstuhl mit meinem Hund im Moment der Woche. Wir haben unseren Leihrollstuhl zugeschickt bekommen. Und also erst habe ich gedacht, ich bin einfach super dämlich. Ich habe das einfach nicht hinbekommen, dass das Tier da vernünftig drin gestanden hat. Ne? Und sie hatte mir vorher schon gesagt, dass der nicht optimal passt. Ja, es war klar, dass das jetzt ein Versuch ist. Ne? Sie hat gesagt, der ist eigentlich nicht perfekt zugeschnitten. Wir können es versuchen, aber es ist halt, besteht die Gefahr, dass es nicht hinhaut. Und dann wird das nichts mit dem Leihrollstuhl. Weil das war der einzige, den sie dafür da gehabt hätte. Mhm. Und ja, haben wir umgestellt und verstellt und telefoniert und Fotos geschickt und versucht und gemacht und getan. Aber nein, der Hund passt da nicht rein. Der ist einfach zu lang, der Rollstuhl. Mhm. Also wir sind gescheitert, leider. Und dann war die Frage, was machen wir dann jetzt weiter? Und mir war das jetzt, also ich meine, so ein Rollstuhl kostet auch einfach mal eine Stange Geld. Und ich war mir jetzt nicht sicher, ob unsere Abmessungen vielleicht auch nicht richtig waren, weil sie war schon ein bisschen erstaunt. Meinte so, also ja, dass der nicht passt, habe ich ja gesagt, aber das ist doch echt jetzt ein großer Gap, da wundere ich mich. Und ich habe gesagt, nee, dann fangen wir jetzt gar nicht erst an, irgendwie noch einen Rollstuhl auf falsche Maße drauf zu bauen. Und dann haben wir uns die Boogie geschnappt, sind morgens um 7:30 los, Lüneburger Heide, da angekommen, zacki zack, ausgemessen, wieder ins Auto und zurück nach Köln. Der arme Hund, ich habe vorher am meisten Sorge gehabt, dass ihr die Fahrt zu lang wird. Sie hat das aber gut weggesteckt und ist jetzt tippitoppi ausgemessen. Mhm. Und ja, jetzt sehen wir einfach mal die Wochen rückwärts, weil so 4-5 Wochen wird das dauern. Aber dann hoffe ich, dass wir einen Rollstuhl haben, in den sie so reingleitet und dann der sich so anfühlt, wie als wäre er für sie, weißt du, sowieso ein neues Körpergefühl. Ja, das erhoffe ich mir davon. Wir werden sehen. Aber was ganz interessant war, als ich ihr diesen Leihrollstuhl angezogen habe, war sie zwar gestresst, weil das war schon irgendwie nicht nur sehr ungewohnt, sondern ich meine, da kommst du halt mit diesem ganzen Gerät da und du steckst den Hund hinten rein, auch noch von hinten. Das ist ja auch irgendwie sowas, was für einen Hund ja auch, glaube ich, verunsichernd ist. Und also sie hatte auf jeden Fall Stress damit, aber als das Ding dann einmal angezogen war, saß wie gesagt überhaupt nicht gut, aber sie ist dann so ein paar Schritte damit gelaufen und dann dachte ich so, oh, das klappt ja eigentlich voll gut. Also es passt nicht, okay, aber ja, theoretisch hat das, als sie dann so losgelaufen ist, dachte ich so, ja, das könnte werden.
Boah, so hart. Echt harter Move. Es ist wirklich ein harter Move. Also ich bin nach wie vor total beeindruckt, dass ihr das so durchzieht. Und augenscheinlich seid ihr da ja auf dem Weg. Und ich glaube, da drücken Tausende von Menschen da draußen die Daumen, dass das gut funktioniert. Also ich kann es wirklich mir kaum vorstellen, aber ihr seid ja da wirklich schon.
Wir haben nicht die Wahl. Wir haben gar nicht die Wahl. Weil sie ist halt nicht alt genug und nicht krank genug, damit wir nichts tun. Und so geht's nicht weiter. Also sie blutet wirklich ständig an den Pfoten. Das geht nicht mehr. Also wir können sonst mit ihr nicht mehr spazieren gehen und dann berauben wir sie um eine der wichtigsten Dinge, wofür sie auch einfach also das, was ihr zusteht. Wir würden sie darum berauben. Und das heißt, wir haben eigentlich einfach gar keine andere Wahl.
Oh Mann, ich bin gespannt, wenn der neue Maßanzug kommt, wie es dann ist,
wie es dann läuft. Ein paar Wochen müssen wir jetzt noch warten und dann werde ich das alles en Detail, also wir machen eine Rollstuhlfolge.
Eine Rollstuhlfolge, ja, warum nicht? Ich glaube, da gibt's einige, die das bestimmt interessiert, wie das im Detail ist. Ja. Cool.
Und bei dir?
Bei mir? Ja, also bei mir war es so, dass ich wieder mal so eine Situation hatte, wo ich überhaupt nicht gecheckt habe, was eigentlich los ist, weil Spanja hechelnd neben dem Bett stand und ich dachte erst so, okay, vielleicht muss sie raus oder so und bin dann runter, es war mitten in der Nacht, ich glaube 1:30 und dann dachte ich so, ja okay, die muss bestimmt raus, also bin ich raus, wollte sie aber nicht, hechelte wie blöde aber und fing an zu zittern, also eigentlich so, wie wenn Gewitter ist. Jetzt war aber kein Gewitter, also nirgendwo zu sehen. Und ich hatte überhaupt keine Ahnung. Und das wurde immer schlimmer. Und ich dachte so, okay, warte mal, muss ich jetzt irgendwie zum Tierarzt? Ist da irgendwas mit dem Herz oder so? Dann habe ich so ein paar Tests gemacht, auch Ansprechbarkeit und so weiter. Da war mir ziemlich sicher, nee, es kann nichts mit dem Herz sein. Sie kriegt auch genug Luft, ist alles gut, aber hyperventilierte. Dann habe ich gedacht so, okay, weil wir waren in Hamburg und ich dachte, ist hier irgendwas in der Wohnung, was anders ist als sonst, und ich kam hier, also einfach keine Idee. Und dann sehe ich ein kurzes Scheinwerferlicht, das sofort wieder verschwand auf der Straße, das eine Anmutung von einem Blitz hatte. Also, und das passierte dann noch 2-3 Mal. Und dann machte ich das Licht in der Küche an und habe sie die ganze Zeit gestreichelt. Ich merkte auch, dass wenn ich sie gestreichelt habe, wenn ich sie beruhigt habe, dann ging es ihr besser. Und dann habe ich das Licht angemacht und dann war das Licht heller als die
Ausleuchtung. Diese Scheinwerfer, ne? Krass.
Und innerhalb von 10 Minuten war es weg.
Mhm. Wahnsinn.
Und dann habe ich natürlich die Nacht über das Licht angelassen. Mhm. Aber dann ist mir wieder eingefallen, ja, wenn so Hunde älter werden, dann unterscheiden sie logischerweise auch viele Sachen nicht mehr. Und das, was ihnen Angst macht, dann wird der Tunnel irgendwie enger. Und das hat mir so leid getan, weil ich habe es einfach überhaupt nicht gecheckt, was es sein könnte. Und durch diesen Zufall habe ich es gecheckt. Und ich, also es hat mich dann, also du liegst dann, du kennst das vielleicht, aber du bist dann fast 2 oder 2,5 Stunden wach mitten in der Nacht und denkst so, oh Mann, ey, wegen so einer Kleinigkeit. Und das ist für einen Hund so ein Riesenthema. Und das macht dann wieder sehr demütig, weil du feststellst, manchmal reichen Kleinigkeiten, die uns kaum auffallen, um einen Hund außer Rand und Band zu bringen oder irgendeine Reaktion hervorzurufen, weil die so feinfühlig sind, und sie können sich nicht artikulieren. Und ich will mir gar nicht vorstellen, wie viele Situationen gibt es pro Tag, wo die eigentlich gar nicht so richtig wissen oder klarkommen, was da los ist und uns einfach nur vertrauen, dass schon alles in Ordnung ist. Und das war ja da auch wieder so. Also ich habe mich gekümmert und sie hat mir vertraut und sie hat dann auch Gott sei Dank ein Zeichen gegeben, als dieser Scheinwerfer war, dann guckte sie auch wieder mit aufgerissenen Augen. Also diese Art der Kommunikation gibt es dann schon. Aber mir hat's so leid getan, weil diese Angst ja auch immer schlimmer wird. Also es ist nicht immer, wir haben es jetzt über Silvester ja in den Griff gekriegt und dadurch, dass wir eben auf die Insel gefahren sind und so weiter. Aber ja, war schon irgendwie wieder mal so ein krasser Moment. Ja, aber so ist das.
Ja, vor allem, wenn die jetzt auch noch schlechter hört, dann fokussiert sie sich ja auch wahrscheinlich mehr auf alles, was sie sieht, ne? Und dann bekommt das einen höheren Wert.
So ein Verstärker. Und jetzt wird sie, guck mal, im August ist sie 18.
Ja, komm, das, also unglaublich. Ja. Unglaublich. Ja. Wahnsinn.
Sie darf es.
Alles. Sie darf alles.
Wo wir beim Thema Angst wieder sind, guck mal, was für eine Brücke.
Ich lese einfach mal vor. Liebe Sarah, lieber Mike, erst einmal ganz großes Lob für euren tollen Podcast. Ich liebe eure sympathische Art und Sarah, ich liebe deine Stimme. Vielen Dank.
Oh, ich auch. Ich auch.
Oh, danke, danke. Im Moment höre ich mir noch einmal eure Folgen zum Thema Angsthunde an, das gerade bei uns Thema ist. Wir, mein Mann und ich, haben seit knapp 3 Wochen eine Pflegehündin aus Rumänien, beziehungsweise sie war schon circa ein halbes Jahr auf einer anderen Pflegestelle, aber musste dort wieder weg. Nelly, geboren April 23, unkastriert, ist eine Angsthündin in Bezug auf Menschen. Sie hat noch nicht viel erlebt und war auch noch nicht einmal draußen. Wow. Auch hat sie erst circa 2 Wochen, bevor sie zu uns kam, ein Geschirr angezogen bekommen, was für uns Voraussetzung war. Sie lässt sich nicht anfassen und ist ständig im Fluchtmodus, wenn Menschen in der Nähe sind. Wenn keiner da ist, ist sie eine völlig normale Junghündin. Wir haben eine Kamera aufgestellt. Sie tobt und spielt gerne mit Stofftieren. Wenn wir unsere beiden eigenen Hunde zum Rausgehen fertig machen, ist sie ganz aufgeregt und man hat den Eindruck, dass sie mit möchte. Was wir bis jetzt erreicht haben, sie nimmt Leckerchen aus der Hand und wir üben das An- und Ableinen, was auch schon ganz gut klappt. Ich würde gerne eure Meinung hören, wie ich weiter vorgehen soll. Soll ich weiter diese kleinen Schritte gehen, was mit Sicherheit noch eine ganze Zeit in Anspruch nimmt, oder soll ich sie mir einfach einmal schnappen und in den Garten setzen, also einmal zu ihrem Glück zwingen? Vielleicht habt ihr ja auch noch andere Tipps für mich. Ich wäre euch dankbar. Liebe Grüße und macht weiter so. Oh. Und dann haben wir noch schöne Fotos bekommen von den Hunden, die bildschön sind, einer hübscher als der andere. Und weißt du, welcher Name richtig cool ist? Einstein. Einer von den Einstein Hunden ist heißt cool, Einstein. Und ich finde, Einstein ist einfach ein großartiger Name.
Ja, ich kenne aber auch einen Hund, der Einstein heißt. Also ja, boah, was sagst du spontan?
Also spontan sage ich als erstes, dass ich glaube, dass das ein besonders ausgeprägter Fall ist, weil wenn die noch nicht einmal draußen war und so gar nichts mit sich machen lässt, dann ist das schon echt extrem. Also eine super große Herausforderung. Dann finde ich das halt einfach fantastisch, dass sich da jemand einfach kümmert und sagt, ich nehme das jetzt und mach da was mit. Und es ist ja jetzt auch so, man könnte jetzt sagen, Mist, sie kommt hier eben nicht zurecht, aber jetzt können wir sie nicht zurück nach Rumänien schicken, wo es ihr besser ging, sondern jetzt müssen wir halt hier gucken, wie wir helfen können. Und dafür braucht es halt Menschen, die sich diese Arbeit machen. Und es ist einfach genial, dass es halt solche Menschen gibt. Ja, also ich ist natürlich aus der Entfernung total schwierig zu sagen, wie viel Angst sie tatsächlich hat. Oder also das wäre etwas, wo ich jetzt sagen würde, es wäre super, wenn man da jemanden an der Hand hätte, der einen dabei ein bisschen begleitet und beobachtet und mitguckt. Wie viel kann man mitmachen? Macht die dicht oder ist sie noch ansprechbar? Jetzt ist es ja so, die haben noch 2 weitere Hunde. Ich gehe davon aus, die sind schon recht hundeerfahren. Das heißt, ich gehe davon aus, dass sie auch gut einschätzen können, wann man mit dem Hund in Kontakt treten kann und wann nicht. Also ich würde auf jeden Fall Druck machen. Also ich würde auf jeden Fall sagen, wir können jetzt nicht, weil wenn sie ist jetzt ein halbes Jahr hier und man ist gerade an dem Punkt, wo man ihr erst das Geschirr anzieht und sie ist noch nicht draußen gewesen, das dauert zu lang. Und meine Angst wäre, dass sie auch da drin bleibt und einfach sagt, das ist mein sicherer Raum und ich umso weniger, also oder umso länger ich in diesem Raum bin und weiß, hier ist alles in Ordnung, dabei bleibe ich dann auch. Jetzt hat sie auch noch einen Wechsel der Pflegestelle, das ist ja auch belastend, aber auch eine Chance, wieder was Neues anzufangen. Und da würde ich die Gelegenheit nutzen und sagen, okay, wir machen jetzt größere Schritte und nehmen uns aber für jeden dieser Schritte halt richtig doll viel Zeit. Weil was ich nicht tun würde, wäre zum Beispiel jetzt eine Leine anziehen und sie über den Gehweg schleifen und sagen, jetzt geht's in den Park. Das wäre was viel. Aber jetzt das Beispiel zum Beispiel mit dem Garten, zu sagen, ich mache jetzt die Leine dran und ich kann mir vorstellen, dass sie zum Beispiel einfach die, also ich weiß jetzt halt nicht, ob sie dazu neigt, nach vorne zu gehen. Wenn ja, würde ich mich absichern und ihren Maulkorb anziehen, weil ein Hund, der sehr starke Angst hat, kann auch dann doch auch beißen, einfach aus Todesangst. Ne? Also das sage ich jetzt direkt schon mal dazu. Wenn die Gefahr besteht, dass sie vielleicht doch auch beißt, lieber vorher noch einen Maulkorb drauf machen, um sich zu schützen. Und dann würde ich wirklich die totale Ruhe in mich einkehren lassen, super bei mir sein, den Hund an die Leine nehmen und schrittweise mich nach draußen arbeiten und niemals einen Schritt zurückgehen. Also heißt, den Hund an die Leine nehmen und dann Schritt für Schritt mich nach draußen arbeiten. Und immer dann, wenn ich das Gefühl habe, der Hund ist ein bisschen nicht in der Entspannung, weil vermutlich wird sie sich nicht entspannen, aber vielleicht, dass sie den Gegenzug löst, dann würde ich den nächsten Schritt wieder nach draußen gehen und mir immer die Zeit nehmen, nach jedem Schritt, den ich gehe, dass sie da ankommt, dass sie das wahrnimmt, dass sie erkennt, dass sie guckt. Und sobald sie zum Beispiel die Nase benutzt und vielleicht was schnuppert oder ich sie anspreche und sie zu mir schaut, dann weiß ich, sie ist wieder für den nächsten Schritt bereit. Und das ist sowas, das kann halt richtig, richtig lange dauern. Da kann das schon mal sein, wenn der Hund wirklich sehr, sehr verängstigt ist, dass ich, wenn ich sie jetzt meinetwegen im Wohnzimmer anleine, dass der Weg nach draußen in den Garten möglicherweise einfach auch eine halbe Stunde dauert. Und wenn man dann im Garten ankommt, dann setzt man sich irgendwo auf einen Stuhl, den hat man sich schon bereitgestellt, dass der nicht noch irgendwie scheppert oder so, dass man sich einfach nur draufsetzt. Und dann setzt man sich da einfach mit dem Hund hin, hält die Leine fest und ist da der Anker. Und der Hund kommt an, schaut sich um, nimmt die Umgebung wahr. Und wenn er, vielleicht ist er sogar irgendwie nach 10, 20 Minuten bereit, ein Stückchen von einem super schmackhaften Leckerchen anzunehmen. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Man kann es versuchen, man kann es anbieten, einfach um Kontakt aufzunehmen. Wenn man den Hund streichelt, dann schön immer an der Brust oder im Bereich da irgendwie Herz, hinterm Ellbogen, diese Bereiche fest ausstreichen, ruhig mit dem Tier reden und sich halt einfach richtig, richtig, richtig viel Zeit nehmen dafür, weil es kann sein, es wäre schade, wenn man den Hund in eine Situation bringt, also wenn man einen weiteren Schritt geht, der Hund ist in Panik und da breche ich dann ab, weil ich sage, nee, guck mal, der ist so in Panik, da höre ich jetzt hier auf, dann verlässt er halt einfach diesen Schritt auch in Panik. Und es wäre total super, wenn man sagt, okay, ich nehme mir das jetzt vor, jeden Tag mich einen Schritt weiter vorzuarbeiten. Heute schaffen wir es in den Garten und dann setze ich mich da mit dir hin und dann bleiben wir da mal 10, 20 Minuten. Das ist jetzt der Plan. Und dann ziehe ich den durch und wenn ich merke, wir sitzen da im Garten und sie fängt an, irgendwie ein bisschen ihre Umgebung wahrzunehmen und sich mental zu beschäftigen mit der Situation, in der sie ist, dass sie auf jeden Fall nicht in einem Tunnel ist, dann kann ich auch ganz entspannt wieder mit ihr reingehen und dann leine ich sie wieder ab und dann ist das gewesen für heute. Da hat sie schon genug mit zu tun und tags drauf wiederholt man das und dann wiederholt man das nochmal und dann nimmt man sich vielleicht vor, in der einen Woche den Garten abzuarbeiten und sich dann vielleicht an verschiedene Stellen im Garten zu setzen und in der Woche drauf nimmt man sich vor die Haustür zu gehen und vielleicht dann auch die ganze Straße irgendwann mal laufen zu können. Es sind trotzdem ja noch kleine Schritte. Aber schon, dass man sagt, nein, ich werde jetzt nicht jedes Mal, wenn sie dicht macht, die Leine wieder abmachen und sagen, dann bleibst halt wieder doch drin. Und es ist ein kleiner Schritt zu sagen, wir gehen nur in den Garten. Das ist ja schon nicht so viel. Das ist okay. Wenn ich weiß, der Garten ist ein sicherer Raum für den Hund, dann ist das ja auch für den Anfang total gut.
Also ich habe eigentlich ganz gute Erfahrungen damit gemacht. Ich bin in vielen Punkten bei dir. Vor allen Dingen denke ich, glaube ich, man ist gut ins Arbeiten zu kommen und auch in eine Veränderung zu kommen, weil ich hatte nicht oft mit Angsthunden zu tun, aber in einem speziellen Fall, mein eigener, war es so, dass mir relativ schnell bewusst geworden ist, wenn ich das zu lange zulasse, dann brennt sich das noch weiter auf die Festplatte ein. Und das wollte ich auf gar keinen Fall. Entschuldigung. Und ich habe wie immer es so gemacht, dass ich das in kleinen Schritten gemacht habe, aber doppelt gesichert, auch an der Straße, an der ruhigen Straße, in der kleinen Straße. Und auch einen Hundekumpel mitgenommen habe. Ich weiß jetzt nicht, wie weit sich der Hund versteht mit anderen Hunden. Aber das hat zumindest mal auf jeden Fall einiges gebracht, wenn nicht auch alles gelöst, natürlich nicht. Aber zumindest hatte der Hund dann Orientierung an den anderen, die wesensfest waren. Und hat sich eher an denen orientiert, natürlich auch an mir. Aber da reichten im ersten Schritt schon 5 Minuten an der Straße oder in einer kleinen Nebenstraße. Doppelt und ich glaube sogar in dem Fall dreifach gesichert. Was denkst du dazu?
Ja, also das mehrfach sichern, das bin ich komplett bei dir. Das ist aber vermutlich durch, ich hoffe zumindest, und ich gehe davon aus, dass sie da auch sich schon auskennen, durch den Verein auch schon hoffentlich entsprechend kommuniziert, dass wir natürlich mit einem Hund, der so maximal viel Angst hat, den müssen wir ja immer x-fach sichern. Und der Garten wird sicherlich auch irgendwie ein sicherer Raum sein. Von daher gehe ich davon aus, dass für die Sicherheit des Hundes in jedem Fall gesorgt ist. Und das ist halt auch nervig, ne, mit diesen vielen Leinen und total, so einem Hund, der panisch möglicherweise reagiert. Da bist du ja auch echt viel am Händeln. Deswegen finde ich ja auch diesen ersten Weg in den Garten super. Und ja, die Artgenossen, wenn die entspannt sind, helfen die natürlich auch immer. Die wuseln ja in der Regel dann drum herum oder kommen mit raus. Genau. Und das hilft dem Hund natürlich. Aber ich sag mal so, wenn sie jetzt seit einem halben Jahr sich da nicht drauf eingelassen hat und noch nicht die Verbindung zu den anderen Hunden oder Menschen aufgebaut hat, dann reicht das vermutlich nicht. Also wahrscheinlich werden wir da doch noch ein bisschen mehr Druck machen müssen, ohne zu viel Druck machen zu müssen. Also man muss halt jetzt so, glaube ich, das richtige Maß finden, dass man sie fordert, ohne sie zu überfordern. Und ich denke, das ist bei so einem Hund halt echt sauschnell passiert mit dem Überfordern. Und da muss man sich vielleicht auch die Fehler selber zugestehen, wenn man sagt, da habe ich mich verschätzt. Oder manchmal wird man ja auch total überrascht und man denkt, das wird nie im Leben. Und dann ist sie aber die ersten 4, 5 Schritte gegangen und plötzlich legt sich ein Hebel um und der Hund läuft. Kann auch sein. Also das, was dann in den nächsten Schritten passiert, wird halt immer eine Überraschung bleiben. Von daher wäre ich auch total interessiert, wie das da weitergeht und hoffe, dass wir auf dem Laufenden gehalten werden. Aber das wäre jetzt, was ich im ersten Schritt auf jeden Fall machen würde. Ich würde definitiv es so machen, wie sie vorschlägt, und größere Schritte jetzt gehen. Ja, das richtige Maß, das können nur die Menschen, die mit dem Hund zusammen sind, einschätzen. Aber ich glaube schon, dass wenn jetzt so viel Zeit vergangen ist und da nichts kommt, dann wird das von alleine wird das nichts. Da wird man schon sie ein bisschen zu ihrem Glück zwingen müssen. Und parallel würde ich halt im Haus versuchen, irgendwie in entspannter Atmosphäre spielerisch mit ihr zusammenzukommen. Ne, wenn ich höre, sie spielt mit Stofftieren, ob man dann nicht wirklich, wenn man auch vielleicht muss man dafür die anderen Hunde auch mal wegpacken. Das ist bei uns zu Hause zum Beispiel immer ein Thema, dass wenn ich mit einem Hund was machen will, muss ich die anderen wegpacken, weil allein schon die Eifersüchteleien und dann der Stress oder die Erregung, die da passiert, die kann für den Angsthund ja auch schon überfordernd sein. Ich würde die anderen Hunde vielleicht wegpacken und mich auf den Boden setzen mit den Plüschtieren und vielleicht noch mit einer Handvoll Wurst und einfach nur versuchen mit ihr, dass sie da irgendwie merkt, ich will ihr nichts und wir werfen nur das Plüschtier oder wir machen leichte kleine Übungen. Es gibt Hunde, die sich dann auch auf ganz einfache Übungen einlassen, wenn man nicht zu körpersprachlich, also da bei so Hunden, die so ängstlich sind, muss man halt auch immer aufpassen, dass man mit dem eigenen Körper nicht zu viel Druck aufbaut. Also ganz häufig ist es ja schon ausreichend, dass man frontal vor den Hund tritt oder dass der Oberkörper auch nur ein kleines bisschen sich nach vorne neigt. Das kann für den Hund schon als Druck empfunden werden. Deswegen finde ich es immer am besten, wenn man auf dem Boden sitzt. Da macht man am wenigsten oder kann man am wenigsten Druck ausüben, körpersprachlich. Und versuchen immer seitlich mit dem Hund zu arbeiten, also ohne den direkt anzugucken, ohne direkt frontal sich auszurichten, sondern einfach seitlich. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Hunde da am besten mit zurechtkommen, wenn die so ängstlich sind. Also letztendlich gucke ich nur, ich nutze meine Peripherie, die ja bei Menschen leider sehr eingeschränkt ist. Also wir sehen ja wirklich nicht viel seitlich, aber das reicht schon manchmal, um zu sehen dann, ne? Ohne dass ich den Hund direkt anschaue, sehe ich, der kommt zu mir und dann kann ich die Hand aufhalten und der schnuppert und wir machen Kontakt. Und dabei rede ich sanft mit ihm. Aber diese ganzen, diese Beziehungsarbeit, die würde ich halt versuchen auch zu machen, wenn die anderen Hunde nicht dabei sind, weil das oft diese Unruhe und der Stress oder die Eifersucht stören einfach diesen Aufbau am Anfang, ne? Das wäre sowas, was ich im Haus noch machen würde. Und vielleicht, wenn man merkt, es funktioniert gut oder sie fährt auf irgendein, weiß ich nicht, eine Hühnerbrust oder so total ab, dann würde ich das auch als Arbeitsinstrument nutzen mit Futter. Das ist ja bei den meisten Tierschutzhunden sind ja schon sehr gefräßig, wenn man da was richtig Gutes rausholt. Vielleicht lässt er sich dann doch auch nochmal auf gute Deals ein.
Ja, wobei ich ja auch hier so Tierschutzhunde habe und die, wenn sie in Extremsituationen sind, haben die gar keinen Bock irgendwie, dann denken die gar nicht an Fressen. Selbst der größte Fresser, wenn er Angst hat, dann nimmt er nichts an.
Ja, nee, in Extremsituationen nicht, aber ich stelle mir jetzt so die Situation vor, es ist ruhig, es ist Abend, ich sitze am Boden und will nur einen Kontakt aufnehmen. Da ist die Wahrscheinlichkeit mit einem Stückchen Hähnchenbrust einfach besser als mit einer Krokette.
Ach ja, durchaus, doch. Geht mir auch so. Ja,
oder so ein Stück Käse oder sowas oder was immer man da da hat und gerne verfüttert, was auch gut verträglich ist.
Ja, ich weiß genau, wo du hin willst. Ich denke auf der anderen Seite, was ist falsch daran, vielleicht wirklich mal jemanden nach Hause kommen zu lassen, wirklich einen Hundetrainer nach Hause zu kommen, wenn es denn so extrem ist, weil ich für mich aber festgestellt, dass ich irgendwann auch unsicher werde. Und das ist natürlich dann das Blödeste, was passieren kann, weil der Hund das merkt. Aber ich habe wirklich, in dem einen Fall bei Kara, weißt du noch, habe ich wirklich gestruggelt, weil ich echt schon Angst hatte am Anfang, dass sie sich selbst aus einer Dreifachsicherung befreit und dann dieses Szenario, sie läuft über den Militärring in Köln oder so, das war für mich die absolute Horrorvorstellung. Ich habe wirklich so viele Stressausschüttungen gehabt, bis ich dann mal hinten auf dem Feld war, dass das für uns beide nicht gut war. Also es hat sich ja dann irgendwann, haben wir uns da beide dran gewöhnt, sowohl an Stress, aber auch daran, dass es dann besser werden konnte. Aber das war schon nicht cool, glaube ich, für beide Seiten. Und dann denke ich mir manchmal, ja, dann sollten wir uns vielleicht nochmal ein Reset machen. Und ja, dann wirklich jemanden kommen lassen, der darauf spezialisiert ist, macht das Sinn, zumindest für einen gewissen Zeitraum?
Das kann natürlich Sinn machen, aber häufig hat man ja auch nicht immer direkt jemanden an der Hand in der Nähe, ne? Daran scheitert es ja schon häufig. Dann weiß ich auch nicht, inwiefern der Tierschutzverein da die Kosten übernimmt. Das sind natürlich so die Optimalvorstellung ist, man hat da jemanden und das funktioniert alles. Aber es ist halt auch nicht immer so. Aber natürlich wäre das am einfachsten, wenn von außen nochmal jemand drauf guckt. Einfach um sicher zu gehen, dass wir den Hund richtig einschätzen. Weil möglicherweise, wobei nee. Also wenn ich höre, die ist seit einem halben Jahr da und war noch nicht vor der Tür, dann glaube ich nicht, dass man sich da verschätzt. Also der Hund scheint doch wirklich sehr, sehr traumatisiert zu sein und unheimlich stark Angst zu haben. Gott sei Dank ist die nicht kastriert. Ich habe gelesen, wie alt genau ist sie jetzt? Muss ich noch mal in die Nachricht reingehen. Ich habe es eben vorgelesen, dann habe ich es wieder vergessen. 4,23. Das heißt, sie wird 2 jetzt. Ja, okay, dann ist sie ja fast erwachsen schon. Ja, schade. Hatte jetzt gehofft, dass sie noch jünger ist und dann auch eine Hormonschippe vielleicht gut tut, aber wenn die jetzt schon 2 ist und dann haben die Hormone jetzt auch schon viel Gutes tun können, also sollten auch optimalerweise dagelassen werden. Also ich hoffe, es ist auch nicht in Planung, sie zu kastrieren, weil, wie gesagt, bei Angsthunden, besonders bei Angsthunden, finde ich das halt voll schade, ne? Klar, Hundetrainer wäre natürlich toll, wenn man da einen an der Hand hätte, aber ich vermute, wenn die Frage so gestellt wird, ist da scheinbar wahrscheinlich nichts in Aussicht und man versucht es selber irgendwie zu machen. Schickt uns doch gerne auch einfach ein Video. Wir können ja vielleicht mal zusammenschauen, ob wir da was sehen. Aber ansonsten würde ich jetzt wirklich so vorgehen, nächste Schritte gehen. Das sind offensichtlich ja hundeerfahrene Menschen. Guckt, wie weit ihr gehen könnt, seht zu, dass der Hund nicht in den Tunnel gerät. Und wenn er in den Tunnel gerät, dann verbleibt in der Situation, nicht wieder Schritte zurückgehen jedes Mal, weil sonst kommt ihr nie nach vorne. Und das Wichtigste ist ganz, ganz viel Zeit und Ruhe mitzubringen. Lasst euch nicht von dem Hund aus der Ruhe bringen. Das ist halt echt total leicht gesagt und super schwer umgesetzt. Das weiß ich selber nur zu gut. Und gesteht euch halt einfach auch Fehler zu. Ne? Das ist ja auch was, was einen total hemmt, dass man Angst hat, dass man was falsch macht. Ihr gebt euer Bestes. Ne? Ihr tut was, ihr seid da für den Hund und das ist schon ganz großartig, weil damit seid ihr das Beste, was dem Hund eh passieren konnte. Was gäbe es für Alternativen? Und da könnt ihr euch eh schon mal selbst auf die Schulter für klopfen. Und ja, und wenn ihr euch mal verschätzt oder es doch irgendwie nicht gut läuft, dann ist das so. Dann habt ihr trotzdem euer Bestes gegeben und deswegen steht euch das auch zu, vielleicht zu scheitern. Mal, ne? Und ich glaube, im Großen und Ganzen wird diese Zuwendung und dass der Hund spürt, dass man sich für ihn interessiert und um ihn bemüht, das wird dem Hund am meisten helfen.
Denke ich auch, aber vielleicht nochmal zum Gegenende, aber wie kriegst du es hin? Also wir sind ja alle nur Menschen und wir merken natürlich auch Adrenalin, wir spüren natürlich auch und es tut uns auch leid, wenn ein Hund so leiden muss, weil augenscheinlich leidet er ja dann auch unter der Situation. Mhm. Grundsätzlich ist es ja erstmal ein Tier, das auch gerne mit anderen Artgenossen oder auch mit uns als Mensch ist. Und augenscheinlich ist es auch so, dass jemand dann auch wie so ein Hund total Erfahrungen gemacht hat, die er nicht hätte machen dürfen. Aber für mich war das immer eine riesen Herausforderung, das ist gerade eben angesprochen, dann einfach ruhig zu bleiben und dann cool zu bleiben und auch die eigene Angst dann irgendwann auch auf die Seite zu legen. Ja, je nachdem, wo man lebt, ist das ja nicht so ganz trivial alles, ne? Also natürlich ist es wichtig, dass man dann hoffentlich einen Garten hat, wo man dann schon mal üben kann. Hoffentlich wohnt man in einer Gegend, die nicht so befahren ist. Hoffentlich hat man irgendwie Wald, Wiese, irgendwas in der Nähe, wo du dann doch mit unserem Lieblingsteil der Schleppleine irgendwie arbeiten kannst. Aber das ist ja alles nicht selbstverständlich. Und nochmal, ich habe mir große Sorgen gemacht. In dem Moment, ich wusste das alles nicht. Aber man weiß es ja auch so nicht, kann die Ausmaße ja nicht abchecken, selbst wenn der als Angsthund beschrieben wurde. Also ich weiß, meine erste Begegnung mit Cara war, die saß einfach unter einem Stuhl und kam nicht raus, dass ich sie abholen sollte bei der Pflegestelle. Und ich dachte mir, ach du Scheiße, so habe ich mir das überhaupt nicht vorgestellt, nicht mehr im Ansatz, Angsthund. Und so wie sie beschrieben war, war es halt einfach weit entfernt von dem Bild, das ich davor gefunden habe. Und dann kommst du natürlich auch selber in so Prozesse, wo du denkst, oh Mann, ey, wie soll ich denn das hinkriegen? Und auch so die Angst, schaffe ich das überhaupt? Kriege ich das überhaupt hin? Das ist ja eine Situation, die schrecklich ist, also jeder, der mal da drin war. Also nicht jeder ist so erfahren wie du und weiß dann vielleicht die nächsten Schritte. Erstmal macht's ja was mit einem selbst auch. Und ich bin damit schwer klargekommen, wirklich schwer klargekommen, bis ich da einen Weg gefunden habe.
Ja, das verstehe ich auch. Und vorweg, also ich weiß nicht immer die nächsten Schritte. ganz klar weiß ich die nicht immer. Ich lasse mich halt drauf ein und ich glaube, das ist das, was für die Hunde super wertvoll ist, dass wir uns auf sie einlassen. Ja. Und das ist jetzt, glaube ich, um auf deine Frage zurückzukommen, wie mache ich das? Ruhig zu bleiben und souverän und cool zu bleiben in diesen Situationen. Das ist das, was ich immer tue. Ich helfe dem Hund nicht, wenn ich unsicher bin. Ich helfe dem Hund nicht, wenn ich Mitleid habe. Ich helfe dem Hund nicht, wenn ich Angst habe, dass ihm was passiert, mir was passiert. Also all diese Gefühle hat er ja schon. Und wenn ich sie jetzt auch noch habe, dann werde ich dem Hund am wenigsten damit helfen können. Und das ist das, was ich mir immer vor Augen halte. Der braucht einen Fels in der Brandung. Der braucht jemanden, der ihm das Gefühl gibt, ich habe den Durchblick, ich bin für dich sicher. Ich habe einen Plan für dich. Bei mir bekommst du Schutz, bei mir bekommst du Sicherheit und du bekommst bei mir Wärme und Liebe. Und bei mir darfst du auch Angst haben und bei mir darfst du auch du sein. Und das ist das, was mir immer hilft, dass ich das weiß, dass Hunde gar keinen brauchen, der sagt, das tut mir sehr leid, was alles hinter dir liegt. Was die Hunde brauchen, ist jemand, der nach vorne schaut mit ihnen zusammen und sagt, ja, das, was hinter dir liegt, das war alles ganz doof, aber jetzt gehen wir zusammen nach vorne. Und jetzt werden wir zusammen stark sein und zusammen die Welt erkunden und ich helfe dir dabei und ich bin für dich da. Und du darfst auch Angst haben Und du kannst, ich nehme mir die Zeit für deine Angst. Und bleib dabei ganz ruhig und bin dein Fels. Und dass ich das verstanden habe, dass Hunde genau das brauchen. Und ich habe die Erfahrung, oder beziehungsweise eine harte Schule gehabt mit Nano damals. Der hat halt aggressiv reagiert, ne? Der ist ja ins Beißen übergegangen aus seiner Unsicherheit heraus. Und ich habe dann immer Mitleid mit ihm gehabt, weil ich mir dachte, mein Gott, der ist ja schon 7 und was hat er alles erlebt und wie sah der, sah ja auch völlig kaputt aus, der war vernarbt und verletzt und der war verstümmelt. Und dann war ich so voll mit Mitleid, dass ich natürlich überhaupt gar kein guter Fels für ihn war. Ich war alles andere als stabil für ihn, weil ich so voll mit Mitleid war und mit ihm zusammen gelitten habe. Und das heißt ja so, dass ich das, so, dass ich souverän und stabil bin, heißt nicht, dass ich einen Mangel an Empathie habe, sondern dass ich mir wirklich, dass ich weiß, dass ihm das nichts, dass ihn das nicht weiterbringt. Und das hilft mir, bei einem Angsthund stabil zu bleiben, dass ich einfach weiß, wenn ich meinem Angsthund helfen möchte, und das möchte ich von ganzem Herzen, dann muss ich für ihn stark sein.
Das nehme ich jetzt einfach mal mit und hoffentlich einige da draußen auch. Ich glaube, das ist also auf jeden Fall ein richtig guter Appell, einfach auch nochmal für uns selber. Also jetzt haben wir, glaube ich, ein paar Minuten nicht Hunde-Podcast gemacht, sondern Menschen-Podcast, was auch gut ist, weil das eng miteinander zusammenhängt. Da werde ich mal in Ruhe jetzt rausgehen und mit den Hunden eine kleine Runde drehen. Später allerdings auch erst, sehe ich gerade auf der Uhr. Und danke dir für heute und dann kümmern wir uns das nächste Mal um das Thema, das wir eigentlich heute machen wollten.
Lügen wir eigentlich die ganze Zeit nur rum?
Genau. Erzählen wir die ganze Zeit nur Schwachsinn und wissen eigentlich, dass es ganz anders bestellt ist um uns und unsere Hunde. Bin gespannt.
Ich bin auch gespannt. Ich freue mich auf die nächste Folge und ich schicke hiermit nochmal ganz viel Kraft an die Familie mit der Pflegehündin und ich hoffe, ihr kommt super gut weiter.
Dito, Daumen sind gedrückt. Bis nächste Woche, Sarah.
Bis nächste Woche, Mike.
Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Kleiss.